Das ist sozusagen hier der Start. Das inzwischen doch recht bekannt oder berühmt gewordene Foto, das so viel Furore gemacht hat. Ich habe mir sagen lassen, Familie Koch, Sägewerk Halbmeil, sei heute Abend doch zahlenmäßig deshalb stark vertreten, weil dieses Foto also in ihrem Besitz gefunden worden ist. Ich glaube, sie konnten gar nicht so viel damit anfangen, vor allem hat man wohl versäumt, hinten drauf zu schreiben, wann, wo und wer das also war. Jedenfalls klar, Flößer, soweit hat man es gesehen, man kannte eben offenbar auch den Thomas Kipp und hat gesagt, da ist alter Plunder, kannst du was damit anfangen? Und es hat der Thomas Kipp sozusagen das Problem am Hals gehabt und hat es aber auch weitergegeben. Er hat also, denke ich, fast an der Straße gestanden mit dem Bild und hat jeden angehalten, der vorbeigekommen ist, ob er mit diesem Bild irgendwas anfangen könnte. Ein interessantes Bild, gut, ein Fluss, breiter Fluss, wie unser Kinzig, dann eindeutig ein Kinzigtäler, Gestörfloß. Ich habe jetzt die Gestöre nicht gezählt. Da sind auch die Flößer, so die Kluft, wie sie im 19. Jahrhundert auch unsere Schildacher getragen haben. Es muss eine besondere Situation gewesen sein. Nicht? Sie haben also hier die Tännchen draufgesteckt, also das Mahnflößer in der damaligen Zeit nur aus besonderem Anlass. Und dann sind natürlich die beiden Gruppen hier besonders interessant. Die haben sich hier also aufs Bänkle gesetzt, zwei Frauen, mehrere gut gekleidete Männer. Die haben offenbar vor, auf diesem Floß, diesen Fluss runterzufahren als Passagiere, und da ein bisschen abseits sitzen zwei, die haben so Tiroler Hüte mit Federn auf, also Jäger oder Förster in die Richtung. Soweit waren wir uns also einig, aber wo ist das denn aufgenommen? Ist das an Kinzig? Wo könnte das eigentlich gewesen sein? Maris, hörst du mich gut dahinter? Ja, gut, danke. Und keiner wusste es so richtig. Thomas Kipp, unser Flößer-Obmann, lief also Kinzig aufwärts, Kinzig abwärts und hat es fast zu 95% identifiziert gehabt. Und dann sind die Wolfacher Flößer gekommen, haben gesagt, halt, das ist bei uns in Halbmeil. Und dann war es für mich sozusagen Zeit, also mich einzumischen und mir das dann auch mal genauer vorzunehmen. Und da habe ich mich damals gerade beschäftigt mit unserem 19. Jahrhundert Heimatdichter, dem Gustav Eid. Der hat eine Strophe geschrieben in seinem Fleizergesang. Man trifft halt nicht gerade überall so Fleizer wie im Kinzigtal. Drum hat man auch um feil Gold nach Ungarn Eis und Österreich geholt. Also Ungarn, Siebenbürgen, das wusste man. Unser Heimatforscher Hermann Fautz hat darüber geschrieben. Aber Österreich, und dann habe ich ganz hinten im Gedächtnis vorgekramt, der frühere Bruckwirt, der Kurt Koch, 2003, also vor 10 Jahren gestorben, hat mir mal erzählt, die Schildacher waren auch an der IPS. Ich habe ihn damals gefragt, wie wird das geschrieben? IPS natürlich, IPS. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und unter IPS, IPS, nichts gefunden, aber unter Y2BS habe ich dann gefunden, eine österreichische Publikation, die Einführung der Flößerei auf der IPS. Ich darf zwei Sätze gerade zitieren. Am 1. März 1866 ging das erste Floß von Hollenstein gegen Weidhofen ab, gesteuert von dem Floßmeister Abraham Koch aus Schildach im badischen Schwarzwald mit 14 Flößern. Die Fahrt machten mit die Eigentümer der Domäne Weidhofen, Herr Heinrich Schlumberger, Friedrich André, Karl Götz und außerdem die Forstmeister von Göstling und Hollenstein. Und da war bei mir der Zusammenhang klar, aus dem Familienbesitz Koch, Floßmeister Abraham Koch, IPS Österreich, zwei Forstmeister und eben diese vornehme Gesellschaft, die also Holzhändler gewesen sind. Vorschlag zur Güte damals unserem Flößer Obmann gegenüber: Es könnte diese IPS sein, wahrscheinlich dieser 1. März 1866. Und dann hieß es natürlich, ja gut, also schön und recht, aber wie kommen Schilderer, Flößer eben hier nach Österreich, genauer nach Niederösterreich, an diese Ips, nächstes Bild. Und damit wir uns ein bisschen auskennen in diesem Niederösterreich und was mit dieser Ips so auf sich hat, die kleine Karte. Hier also Donau, Verlauf von Linz bis zum Kloster Melk. Hier unten im Süden also die österreichische Alpen, Hochschwab-Eisenerzer Alpen mit dem sogenannten wichtigen Erzberg. Hier und wir haben, ja gut, das Flusssystem, diese rechten Nebenflüsse der Donau, die Steyr, wichtig hier, die Enz, großer Fluss, und es kommt hier aus dem Alpengebiet des Ötscher und des Dürrenstein diese Ips, die im Oberlauf noch Eus genannt wird, und fließt hier also 130 Kilometer, bis sie an dem Ort am Städtchen Ips in die Donau fließt. Und weil die Ortsnamen immer wieder vorkommen, will ich noch mal kurz auf sie deuten. Also da liegt am Oberlauf Lunz am See, Göstling, Hollenstein, Uponitz, Weidhofen, Sonntagberg, Amstetten und wie gesagt hier Ips. Das wäre also der Bereich, über den wir jetzt ein bisschen genauer miteinander reden möchten. Sie sehen hier nochmal Eisenerzer Alpen, Erzberg habe ich vorhin gesagt. Und die ganze Gegend heißt auch die Eisenwurzen. Es war vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, das ist also ein großes Revier. Eisenerz wurde gefunden und wurde eben in diesem Bereich der Eisenwurzen hier verarbeitet. Es war hier eine florierende Kleineisenindustrie mit sogenannten Hämmern, die also dann von den Wäldern hier hinten auf den Alpen auch das Holz gekriegt haben. Die brauchten ja Holzkohle zur Verhüttung. Davon hat man also hier in diesem niederösterreichischen Gebiet hier gelebt, Michael. Und der Hauptort an dieser Ips, Foto, gerade ein Jahr etwa alt, ist dieses vorhin genannte Weidhofen, durch das also die Ips hier flößt. Die Ips hat eine wunderschöne grüne Farbe. Die Österreicher selber nennen sie deshalb eben die grüne Ips. Hier der Ortsteil Zell, hier also der Ortsteil oder die Stadt Weidhofen. Dieses Weidhofen war eben seit dem Mittelalter, habe ich gefunden, also das Zentrum der Eisenverarbeitung. Eisen und Stahl heißt die Devise der Stadt. Eisen und Stahl ernähren die Stadt Weidhofen. Nächstes Bild. Und in dieser Stadt Weidhofen, so der alte mittelalterliche Kern, die Pfarrkirche, umschlossen von einer Burganlage, alter Bergfried oben, mit einem neuen architektonischen Gag oben, so ein Glaskasten, wirkt aber gar nicht schlecht. Und dieser alte, wie gesagt, aus dem Mittelalter stammende Kern, war gleichzeitig ja der Mittelpunkt eines Staatsbesitzes, Fremdwort dafür, einer Domäne. Und es war eine Domäne, die also Wald gehabt hat bis hoch in die Alpenregion. Ich habe es ja vorhin gezeigt, Ötscher, Dürrenstein. Ich habe das mal umgerechnet von Joch auf Hektar. 11.000 Hektar Wald gehören also zu diesem Schloss, zu dieser Domäne, zu diesem Besitz, der also dem österreichischen Staat, österreichisch-ungarischen Staat, KMK-Monarchie gehört hat. Wie man weiß, war Österreich-Ungarn ja zweite Hälfte 19. Jahrhundert relativ rückständig. Auch diese Eisenindustrie hier konnte eigentlich nicht mehr konkurrieren. Österreichischer Staat, KMK-Monarchie, problematisch. Finanzprobleme von A bis Z. Und sie haben unter anderem damals diese Domäne, also mit diesem Schloss als Mittelpunkt, dann verkauft. Da ist ein Holzhändler aus Fürth in Bayern als Käufer aufgetreten. Und dieser Holzhändler aus Fürth hatte offenbar Geschäftsbeziehungen zu einer Straßburger Holzhändlerfirma. namens André Götz und Freya und konnte diese Straßburger für dieses Objekt mit diesen 11.000 Hektar Wald hier interessieren, also ein unheimlicher Holzreichtum, der aber ja nicht so richtig nutzbar gewesen war. Man hat bisher halt Holz für Brennholz und für Kohleholz gehauen, aber wie gesagt, die Eisenindustrie war damals also krisenhaft, da lief eigentlich gar nichts mehr und ist sozusagen das Stammholz, das Langholz in den Wäldern verrottet und verfault. Und es kommen nun diese Straßburger nach Niederösterreich, Schlumberger, André und Götz, die drei Chefs, und haben sich das mal angeschaut, ob sie hier etwas machen könnten. Kaufpreis 1 Million österreichische Gulden, habe ich umgerechnet, 8,8 Millionen Euro. Heutzutage wäre alles wunderbar. Sie haben einen Forstmann mitgebracht aus dem Elsass, tolles Holz, tolle Wälder, aber der Transport. Wie können wir aus der Alpenregion die Stämme hier runterbringen, an die Donau, wo Wien und Budapest dann natürlich eventuell die großen wachsenden Städte als Abnehmer in Frage kommen. Und André Götz und Freya kannten nun einen Schilderer Flößer. Floßmeister, sagen sie zu ihm, ein Begriff, den wir sonst nicht so haben. Wir sagen Flößer, Obmann in Schildach, in Wolfach sagt man auch nicht Floßmeister, glaube ich. Ich weiß nicht, wo sie ihn herhaben. Und den, diesen Abraham Koch, den haben sie dann gebeten, an die Ips zu kommen im Jahr 1864. Und der Abraham Koch hat sich also auf die Reise gemacht nach Niederösterreich an die Ips. Er hat seinen gleichnamigen Sohn Abraham dann nachkommen lassen, links also der Vater, der Abraham Koch Senior, 1815, im Jahr des Wiener Kongresses geboren, hat bis 1878 gelebt. Er stammte seinerseits aus einer Flößerfamilie, der gleichnamige Vater war auch Flößer. Er hat dann auch eine Flößertochter, eine Barbara Trautwein, wir werden die nachher noch sehen, geheiratet, deren Vater eben, wie gesagt, auch Flößer und Schiffer war. Und er ist also hier an die Ips gekommen und hat im Auftrag dieser Straßburger dann die Ips untersucht. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir sind ja in Schildach und uns interessiert vor allem, ob es noch hier in Schildach eine Erinnerung gibt. Dieses Foto stammt übrigens aus Weidhofen. Da gibt es also Nachkommen oder gab es Nachkommen, die dieses Foto Abraham Senior und der Junior hier damals der Forschung in Weidhofen zur Verfügung gestellt haben. Nächstes Bild. Wo hat Abraham Koch gewohnt? Ja, in der Bachstraße, Bachstraße 11. A.K. Abraham Koch, B.K. Barbara Koch, geborene Trautwein, Baujahr 1843, das ist heute das Haus, wo die AOK drin ist, und die Urenkelin von den beiden, die Traute Walger, sitzt ja bei uns, und sie möchte ich auch noch begrüßen. Jahrgangskameradin von mir, insofern war das alles unproblematisch, auch Bilder von ihr zu bekommen, die wir nachher dann noch sehen werden. Also Abraham Koch ist bei uns noch präsent in diesem Türsturz in der Bachstraße. Und wenn wir gerade das nächste Bild angucken, das ist eines aus dem Familienalbum von der Traute. Das ist Abraham Koch mit seiner Frau Barbara. Und unten sehen wir also Fotostudio Linz, Linz in Österreich. Das ist also ein weiterer Hinweis darauf, dass dieser Abraham Koch also hier in Niederösterreich war. Hier jetzt im Sonntagsstaat als Flößer hat er wahrscheinlich andere Kleider angehabt, vor allem als er, und da habe ich vorhin gerade aufgehört, den Auftrag gehabt hat, die Ips, diesen 130 Kilometer langen Fluss, da zu begehen. Und das hat er fünfmal gemacht. Er ist fünfmal von der Quelle zur Mündung und zurückmarschiert. Und das ausrechnet hat er 1300 Kilometer hier abmarschiert und jeden Stein, jeden Felsen, jede Flussbiegung untersucht auf die Tauglichkeit, eben den Floßbar zu machen. Und zwar Floßbar zu machen nun auf die Kinzigtäler, auf die Schwarzwälder Art zu flößen. Die Schwarzwälder Art zu flößen ist ja das, was man auch Gestörflößerei nennt, also verschiedene, mehrere, viele, möglichst viele Gestöre aneinander zu hängen und eben in einer Art Floßzug dann eben das Gewässer zu befahren. Voraussetzung dafür, ja, ist eine gewisse Beschaffenheit des Flusses. Er darf nicht allzu reißend, auch nicht zu tief sein, so 2 bis 3 Fuß, also 60 bis 90 Zentimeter maximal Wasserhöhe. Ja gut, die Flößer haben ja ihre Stangen, brauchen hier Grundberührung. Wir haben, da hat man Brückner weiß das, Sperren an den Flößen, die brauchen Grund zum Abbremsen. Und wenn der Fluss da also zu tief oder wie gesagt zu schnell zu reißen ist, kann also diese Art der Flößerei nicht einfach exportiert oder übertragen werden. Und das war nun die große Erkenntnis, vielleicht können wir auch sagen, die große Leistung von diesem Abraham Koch, dass er den Straßburger Holzhändlern sozusagen in die Hand versprochen hat, jawohl, hier können wir das, was wir im Kinzigtal machen, von Schenkenzell oder Albersbach bis nach Kehl und Straßburg, das können wir eben auch hier an der Ips machen. Es ist die Ips sozusagen vergleichbar, ja, unserer heimischen Kinzig, und deshalb ist ja auch der Thomas Kipp mit dem Foto so an der Kinzig rumgelaufen, hat gesagt, das kann hier sein, das muss hier sein. Die Ips und die Kinzig gleichen sich also da durchaus im Charakter, ja, wie man so schön sagt, als Niedrigwasserfluss. Nächstes Bild. Die Österreicher haben natürlich gestaunt. Das ist ja nicht so, dass die Österreicher nicht zu flößen wüssten. Ich habe Ihnen vorhin die Enz, den Nachbarfluss der Ips, gezeigt. Das ist also ein Fluss, der auf diese Art und Weise oder beflößt worden ist. Das ist jetzt ein anderer Flusscharakter, das ist ein reißender, tiefer Alpenfluss, die Enz. Und da sehen eben die Flöße anders aus. Das ist ein sogenanntes Baumfluss oder eine Baumkare, also hat quasi nur eine oder zwei Stammlängen, kleinere Besatzung, 2 Ruder vorne, 3 oder 2 Ruder hinten oder umgekehrt. Man kann sie auf diese Art und Weise, sie sind einfach zu tief, die anderen Flüsse, und zu reißend, auf diese Art und Weise gerade noch steuern. Aber es ist klar, die Transportkapazität ist hier relativ gering. Ich habe mir das nachgelesen, so 35, 40 Festmeter bringt man auf dieser Art von Enzfluss hier nur also flussabwärts. Unsere Gestörflöße im Kinzigtal bringen da das 10-, das 12-fache dann, nicht? Ich gehe da von 500 Festmeter etwa aus, was also unsere Flößer hier können, Herr Pfefferle.
An dem Bild sieht man, dass die Flößer versuchen, ihr Floß wieder in den Strom reinzurudern.
Ja, ja.
Dort drüben wird umgekehrt gerudert, ja, und so rüber, dass es wieder längs geht.
Ja. Nicht? Und das ist das Problem, nicht, wann diese schnellen Flüssen, die drehen sich um 360 Grad, nicht, und müssen das drehen können, unsere, nicht, während da hoffnungslos auf diesem Fluss eben würden sich verkeilen. Das wäre gar nicht möglich, nicht? Und insofern, also, um es nochmal zu sagen, hat unser Abraham Koch das eben, ja, gemerkt, nicht, dass diese Ips, anders als hier die Enz, eben floßbar ist nach unserer, nach der Kinzigtäler Art. Nächstes Bild. Also auch dort aufgenommen, österreichische Flößer, als die das natürlich gehört haben, hat man dann dort doch protestiert, was fremde Ausländer, Schwabe haben sie gesagt, würden da kommen, nicht? Und man war also nicht allzu erbaut. Auf der Ips selber wurde eigentlich nicht geflößt, da gibt es keine Quellen, man hat gedriftet. die Österreicher sagen dazu schwemmen, Holzschwemmen, also das Holz unverbunden in Bach geschmissen, an Rechen dann aufgefangen, aber auf unsere Art, die Ibs eben hier zu beflößen, war nicht bekannt und entsprechend groß, wie gesagt, als das ruchbar geworden ist. Man sah ja den Abraham Koch da auf- und abmarschieren und seine Messungen machen, hieß es unmöglich, Unsinn, da wird das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und Zeitzeuge berichtet, ein Ingenieur hat ihn angehauen, hier wollen die Herren flößen, na, da gratuliere ich. Also es war hier, also ja, wie es auch von anderer Seite heißt, eine gewaltige Aufregung, die da an die Ibs da kam. Die Anrainer des Flusses haben protestiert, die Wasserwerksbesitzer haben protestiert, die einen haben Schäden befürchtet, nicht, wann die Flößer da kommen, unregelmäßige Wasserstände, die trampeln das Gras runter, fahren auf Brücken, Stege krachen zusammen, die Wasserwerksbesitzer, nicht, dann müssen sie den Betrieb abstellen. Flößer waren ja, das habe ich auch, wie ich da meine Wutachstudien gemacht habe, da immer wieder bündelweise in den Akten gefunden, ein gefürchtetes Volk, die wollte man also nirgendwo haben. Und so ging es also auch in Österreich. Und es hat also dann diese Straßburger Holzhandelsgesellschaft ist dann durchgesetzt in Wien bei der K&K-Regierung, wurde natürlich von Juristen noch angefochten, nicht? Können die das überhaupt und so gut? Wasserstraßen gilt ja bis heute, sind öffentlich, nicht? Und Floßrecht ist ein öffentliches Recht, ein öffentliches Gut, kann vom Staat verliehen, kann auch vom Staat also entzogen werden. In dem Fall hat die K&K-Regierung, also André Götz und Freer von Straßburg, 1865 dann die Erlaubnis zum Flößen für 10 Jahre erteilt. Und um nochmal auf Abraham Koch zu kommen. Es wird nun umgesetzt, was er bei seiner intensiven Flussbegehung da nun vorgesehen und vorgeschlagen hat. Nächstes Bild zum Flößen. Floßbarmachung des Flusses gehört ja erstmal immenser Aufwand, den Fluss zu richten. Da sind Felsen zu sprengen, da müssen Steine im Flussbett geräumt werden. An der Ibs, an einer bestimmten Stelle, da bei Sonntagsberg, das sind so richtige Sandsteinbarrieren im Fluss gewesen. Da mussten Steinsprenger also beschäftigt werden. Holzlagerplätze, Polderplätze müssen angelegt werden. Und das, was die Schildacher Flößer binden sagen, also Einbindstätten müssen angelegt werden. Und das also, ein Foto, das ist hier Gößling am Oberlauf der Ibs, ein Foto, wo also eine erste Binde, eine erste Einbindstätte von Abraham Koch vorgeschlagen und dann gebaut worden ist. Das ist ein Fotograf, Helms, fotografische Michael Kunst, Kunstverlag Wien heißt es da, und da unten sind sie, die Einzelgestöre, nicht? Das sind unsere Kinzigtäler, Schildacher Flößer, die hier also diese Gestöre nun sammeln in dieser Einbindstätte, um sie zu einem Floß zu verbinden. Und solche Einbindstätten sind also an der Ibs noch ein paar mehr entstanden. Nächstes Bild. Was noch zur Floßbarmachung dazugehört, dass man also bei den Wehren Floßgassen also einbaut, und hier hat man sogar eine Rutsche, eine sogenannte Rutsche, wo das Floß also drüber rutschen kann, einbauen müssen, offenbar, damit sie einfach besser runterkommen. Hier übrigens wieder der gleiche Fotograf, der gleiche Verlag auf Wien. Ich weise sie einfach mal darauf hin, weil ich da nachher noch mal kurz was sagen möchte. Und da sehen wir jetzt also genau unsere Floß, ein Gestörfloß nach Schwarzwälder, nach Kinzigtäler Art, wie es auf der Ibs ist, wobei diese Aufnahmen sehr einmalig, sehr selten sind. Wir haben von uns vom Kinzigtal keine so guten und so schönen Aufnahmen aus der Zeit der Flößerei, wie wir sie jetzt mit unserem Schilderhahn drauf hier eben an der Ips gefunden haben. Christoph lacht, also das Foto aus ihrem Familienbesitz hat das letztlich alles hier ans Tageslicht dann wieder befördert. Ich habe gefunden, dass diese Straßburger Firma 80.000 österreichische Gulden da für die Floßbarmachung des Baches aufgebracht hat, 700.000 Euro. Einige von den Werkbesitzern hier, als da die Bautrupps anrückten, da musste die Polizei geholt werden, nicht? Die haben das verwehrt, nicht? Also ämtliche Intervention hat es so schön geheißen, die mussten gezwungen werden, dass man hier also arbeiten konnte, zwangsweise wurde das durchgesetzt. Und was nun die Familie Koch wahrscheinlich auch noch besonders interessiert, neben der Floßbarmachung des Flusses wurde eine ganze Sägewerksinfrastruktur aufgebaut. Da waren also drei wasserbetriebene Sägewerke, die konnten wir zum Teil neu bauen, zum Teil pachten, zum Teil umbauen. Und dann unten in Amstetten, ich habe vorhin den Ort ja an der Ips gezeigt, da wurde für, ja, wie viel, 200.000 Gulden eine ganz moderne Dampfsäge mit Gattern und ja, Dampfsäge, also Concordia, mit Dampfmaschinen namens Concordia. Die hat bis zu 400 Arbeitskräfte gehabt, wurde da extra am Fluss gebaut. War ein Floßhafen, auf der anderen Seite war ein Bahnanschluss, also super moderne Infrastruktur, die so insgesamt zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro zusätzlicher Investitionskosten für diese Straßburger Firma bedeutet hat. Und die Straßburger, den Eindruck, denke ich, haben wir, die wollten hier an der Ips ganz groß einsteigen. Die haben da also enorme Gelder hier eingesetzt und investiert. Und bei dem ganzen Unternehmen kam eben der Flößerei sozusagen eine zentrale Funktion, eine Bringungsfunktion hierzu. Die sollten eben vom Oberlauf bis zu dieser modernen Dampfsäge in Amstetten, eben das sind so etwa 80 Kilometer, auf der Ips eben das Holz bringen, damit dort, und die Dampfsäge sollte Tag und Nacht dann auch laufen, damit dort dann aus den Stämmen dann Schnittholz gemacht werden konnte. Die Flößerei also war sozusagen die dauernd rotierende Achse zwischen dem, was im Wald geschafft worden ist, zwischen der Holzgewinnung und im Wald und der Verarbeitung des Holzes in den Sägewerken. Es ist also hier eine Holzproduktion in ganz großem Maßstab, so kann man es, denke ich, sagen, hier also von den Straßburgern ja, inszeniert worden. Der Abraham Koch, ich komme einfach immer wieder auf ihn zu sprechen, hat in der Zwischenzeit hier im oberen Kinzigtal, waren wohl auch Wohlfahrer, Schenkenzeller dabei, aber in der Hauptsache Schilderer, angeheuert. Und also ein Bericht gibt es, dass also 1865 etwa 30 Mann, also Flößer, Holzhauer, Wiedenmacher, mit im Zug über Karlsruhe, Stuttgart, München, Salzburg nach Weidhofen gefahren sind und sie haben dort also dann angefangen, das gehauene Holz zu rüsten, Holzrüsten, Flößerausdruck, dann Wieden herzustellen und das erste Floß eben zu bauen. Das erste Floß zu bauen, das wir ja auf dem ersten Foto dann am 1. März 1866 bei seiner Jungfernfahrt gesehen haben. Über diese Jungfernfahrt, ich komme gleich auf das Bild noch zu sprechen, gibt es dann auch Berichte, die Menschen liefen von Berg und Tal herbei, um das für unmöglich Gehaltene mit eigenen Augen anzustaunen. Selbst Gichtkranke, die Jahre regungslos im Bette lagen, ließen sich zur Ips tragen. Also schöner Bericht. Und der erste Teil der Strecke sind wir also auch problemlos die Ips hier heruntergefahren. Und da, das ist also einer von eines von diesen Eisenwerken, dieses Puttlingwerk, Putteln, also diese besondere Art Stahl. Herstellung in Kleinhollenstein, da waren Felsen nicht genügend, also gesprengt worden und da sind sie draufgefahren und da gab es das, was die Flößer damals und heute also am meisten hassen und fürchten, haben sie einen Ellenbogen gebaut, nicht? Und den sieht man hier und der Ellenbogen hat also diese Jungfernfahrt dann erstmal für einen Tag unterbrochen, aber, und das ist glaube ich sehr schön, es war ein Maler, Namensgut, das kann man jetzt leider nicht sehen, namens Frei, Josef Gabriel Frei aus Weiher an der Enns, der hat also diese Szene hier auf diesem ja fast naiv anmutenden Gemälde hier festgehalten und hat dann auch, ja sehr schön, was draufgeschrieben, 1866. Michael, kannst du es lesen? Ich sehe es von hier schlecht.
Tag im März ist die erste Floßfahrt gemacht worden auf der Ips von Hollenstein nach Anstetten. Hatten Flöße an einem der über 400 Bäume
gebunden. Derweil die Ips besteht, ist dieses nicht geschehen. Ja, und jetzt kommt für mich der interessanteste Satz. Achtung und Anerkennung dem Unternehmertum. Das hat er so praktisch hier festgehalten. Und er schreibt dann weiter später nochmal dazu, 1880, dass nach über 20 Jahren die Flößerei zu Ende war, mangels Holz. Aber dieser Satz, Achtung und Anerkennung dem Unternehmertum, das spricht für mich der eigene Sprache.
Also, schön. Ich zitiere es nochmal, dieweil die Ips besteht, ist dies nie geschehen. Nicht? Also, das war die große Leistung, die die Schilderer damals an diesem 1. März 1866 da also gebracht haben. Ehre und Achtung den Unternehmern. Die Unternehmer sind jetzt nicht die Straßburger, das sind die Flößer. Nicht? Die meint er damit, wenn er die Unternehmer gemeint hat. Nächstes Bild, am nächsten Tag ging es also weiter und sie kommen, jetzt ob das von diesem Märztag 1866 stammt, weiß ich nicht. Das gehört in diese Serie von alten Schwarz-Weiß-Fotos aus der damaligen Zeit von diesem Wiener Fotografen Helm, nicht? Also hier Zell an der Ips gegenüber das Städtchen Weidhofen, da hinten der Bergfried von der alten Burg, Schloss, nicht? Und da eben eine seltene Aufnahme, kommt eben ein Floß die Ips herunter. Es gibt dann von diesem 2. März, wo sie da dann angekommen sind, dann auch wieder ein Bericht, die Ufer waren dicht von Menschen besetzt, wie eine Riesenschlange. Schwamm es daher, selbst die raschesten Krümmungen mit staunenswerter Gelenkigkeit überwindend, um ebenso leicht als sicher im raschen Laufe über die Wehre zu gleiten. Unter allgemeinem Staunen und Vivat-Rufen passierte es und landete dann unterhalb der Schlossbrücke mit Pöllern, mit P geschrieben, hätten sie geschossen, die Österreicher, und unsere Schilderer hätten ihre Hüte mit Sträußchen geschmückt und sind dann nach der Landung hier in Weidhofen zur Fleißerzeche, zur Flößerzeche dann ins Schloss marschiert und haben diese Jungfernfahrt hier wohl zünftig gefeiert. Nächstes Bild, was wir vom Jahr entdeckt haben, in der Wirtschaft, relativ dunkel, deshalb nicht ganz so scharf, ein Stich aus der Zeit um 1870, Weidhofen an der Ips, Sie sehen hier die Situation nochmal und eben hier im unteren linken Viertel eben auch ein solches Floß, wieder mit unverkennbar unseren Kinzigtäler Flößern. Da komme ich nochmal drauf, Thomas, das Schwänzle da hinten, das habe ich immer noch nicht so richtig erklärt. Das war vorhin auch im Schüttwehr, ja, auf dem Foto.
Was, ja,
ja, da steht das auch ist, noch einer drauf.
Das Problem ist, dass es bei so einer Durchfahrt von ihm immer sehr stark schiebt, ja. Und dadurch hat es das hintere Teil, weil da kein Ruder war, einfach zur Seite geschoben. Und das sieht perspektivisch auf dem einen Bild so aus.
Ja.
Und der hat es wohl so mit übernommen. Im Grunde genommen ist es einfach ein weiteres Gestehr, wo dadurch, dass es auf die Seite gedreht ist, nicht mehr so in der Fläche sichtbar ist.
Ja.
Also nichts beängstigend, es hat einfach geschoben. Das wird sich jetzt dann im Lauf des weiteren bewegenswerter in die Gradrichtung.
Kommt er dann wieder rein. Also Stich 1870, nicht? Und der Künstler Kirchner steht da, ich kenne ihn nicht. Der hat also damals für Weidhofen das wohl als typisch empfunden, dass geflößt worden ist. Es überliefert, dass im Jahr etwa 100, neuerdings habe ich gelesen, bis zu 130 Flößen, also die Ibs runtergekommen sind nach dieser Dampfsäge in Amstetten. Und wenn man das ausrechnet, also die Zeit, wo man nicht flößen kann, November bis Ende Februar, Anfang März, bedeutet das alle 2-3 Tage, nicht? Ist da ein solches Floß, die Ibs runtergekommen und hat offenbar also auch diesen Zeichner oder Maler so beeindruckt, dass er das auf seinem Stich über Weidhofen mit aufgenommen hat. Uns interessiert natürlich, wer da nun an Schildhachen beteiligt war. Gut, der Abraham Koch Junior, also der Sohn vom Senior, eines der 8 Kinder, die der Senior gehabt hat. Er ist mit seinem Vater 1865 nach Weidhofen gekommen. Er hat eine Schildhacherin geheiratet, eine Rosina Holzmann, und Abraham Koch Junior und seine Frau Rosina haben sich dann in Weidhofen sogar niedergelassen, und er, der Junior Abraham, er hat also die Funktion seines Vaters als Organisator der Flößerei an der Ibs weitergeführt als Floßmeister. Dann habe ich gefunden an Christian Wilhelm Koch, Bruckwirt, das war der Großvater von Kurt Koch, der mir damals eben von der Ibs mit IPS geschrieben ja erzählt hat, im Kirchenbuch auch vermerkt. Und das ist der Beweis, in Zell bei Weidhofen, also auf der anderen Seite, ist er eingetragen als Vater eines Sohnes, des nachmaligen Bruckwirts, Vater von Kurt Koch. Der ist also hier in Zell in Weidhofen geboren, weil der Vater eben hier geschafft hat. An Christian Wilhelm Trautwein, Stadtwirt, dem sind ebenfalls drüben in Zell bei Weidhofen Kinder geboren worden, auf die Art und Weise, nicht? Deshalb trage ich es Ihnen auch vor, kriegen wir ein bisschen einen Einblick, wer da alles von uns hier die 700 Kilometer an die Ibs auf sich genommen hat. An Christian Wilhelm Trautwein nochmal, von dem heißt es auch Flößer in Österreich, der hat dort sogar eine Einheimische aus Lunz am See geheiratet, die musste aber erst dann evangelisch werden, aber bis 1873 haben die dann 5 Kinder in Weidhofen gehabt, also bis 1873 mindestens sind Schildhacher von 1866 hier an der Ibs gewesen. An Johannes Trautwein, da ist aus dem Nachlass, Hans-Rieder Bühler, Tobias Bühler sind da Dinge zu uns gekommen, zur Flößergruppe, und da war ein Bild dabei, Weidhofen an der Ibs, nicht? Und das ist für mich der Beweis, der Ahn Johannes Trautwein muss auch dort gewesen sein. Einer aus der ja bekannten Flößerfamilie der Joos, nicht der Raut Joos, vom Hans Jakob ja auch verewigt. Der ist am 29. Juni 1866 tödlich beim Flößen im Ibsfluss verunglückt. Einer hat also sein Leben dort gelassen, anderen ging es sehr gut. Aus Schapach gibt es einen Bericht eines Holzhauers und Wiedenmachers, der sich also auch da an die Ibs hat verpflichten lassen. Ich darf da auch kurz vorlesen. 1865 ging es dann nach Österreich. Die Reise, das Geschirr, also das Werkzeug, Kost waren frei. 54 Kreuzer, also fast ein Gulden Taglohn, das war viel. Da kennen sich haben sie so mindestens 10 Kreuzer weniger verdient, 4 Seidel Wein jeden Tag, das ist 1,2 Liter, und Fleisch und Brot, schreibt er, gab es zur Genüge, Doppelpunkt, war eine schöne Zeit, Ausrufezeichen. Ich habe in dieser Zeit 150 Gulden erspart, was von meinen Kameraden nicht allen gelungen ist. Auch hatten wir eine gute Aufnahme gefunden, besonders eben in Weidhofen. Das heißt, die haben dort doch als ja, Flößer hier doch also auch wirtschaftlich so durchaus ja, Erfolg gehabt. 1868, kurzer weiterer Schlenker, sind aus Ungarn. Tokaja kennen Sie als Wein, also aus der Stadt Tokaj, Flößer, ungarische Flößer gekommen. Die hatten davon gehört, dass da an der Ybbs eine ganz andere Art der Flößerei auf einmal stattfindet, als man es in Österreich im Alpenraum eben kann. Und sie haben sich das von den Schilderern zeigen lassen, wie die es gemacht haben, und waren wohl angetan als besonders praktisch, hätten sie das dann empfunden, was die Schildacher da gemacht haben. Das war also, würde man heute sagen, eine Art Technologietransfer, der da stattgefunden hat in dieser zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Und jetzt sozusagen das schönste Foto aus dieser Serie Helms Fotografischer Kunstverlag Wien. Wir sind relativ oben am Oberlauf. Sie können im Hintergrund also die Alpen schon ahnen, auf diesem Berg, Bergkirche von Hollenstein, Ort Hollenstein. Da unten sehen Sie die Häuser mit den hohen Kaminen, das sind eben solche Eisenhämmer, nicht? Von, wo man davon gelebt hat. Und das natürlich ein Leben und Treiben auf dem Bach, auf der Ybbs, nicht? Hier riesige Holzstapel, Herr Koch, das muss Sie wahrscheinlich sehr freuen, das viele Holz, das Sie heute Abend hier in Wort und Bild also sehen, denke ich. Und Eva auf dem Bach, nicht? Da wird ein Vorplätz da also rangefahren. Hier liegen Gestöre und da ist also ein Wehr, da haben wir einen Gamber, nicht? Alles nach Kinzigtäler Art, und auf dem Wehr sitzen da noch zwei Stämme, nicht? Die also da das Wehr also erhöhen. Im Vordergrund haben wir die Rutsche, nicht? Also da die Floßgasse und da die Rutsche, wo sie drüber gehen. Also ein prachtvolles Foto, wie wir es aus dem Kinzigtal nicht kennen, nicht? Wir mussten jetzt an die Ybbs, um unsere Schilder, oder sagen wir mal Kinzigtäler Flößer, Herr Pfefferle, es waren ja offenbar auch Wolfacher dabei, aber man weiß es so genau nicht, also sagen wir Kinzigtäler Flößer, nicht? Die also hier also den Bach bevölkern, am Bach arbeiten und da Ortsbringungsleistungen eben bringen. Thomas, habe ich was vergessen?
Ja, also vielleicht nur zum Wehr selber in aller Kürze. Das Wehr ist ein reines Holzwehr und ist nur für diesen Zweck gebaut worden. Rechts davon, Hans Harder hat es angesprochen, dieser sogenannte Gamber. Eigentlich eine flusstechnische Einrichtung, die nur im Kinzigtal bekannt ist. Auch hier in Schildach vertreten war. Der nächste war ja da vorne, ein Hochmutsteich. Abraham Koch hat es sich wahrscheinlich daran erinnert und hat als Auslöseeinrichtung für das Öffnen von diesem Wehr war rechts dieser Gamber, also ein Holz, das drehbar gelagert ist auf einer Stütze und vom Ufer aus bedienbar, dann sozusagen die erste Tafel öffnen. Und dann kommt eine ganz heiße Konstruktion, die ich erst spät erkannt habe. Das ist sozusagen auf der Krone des Wehrs sozusagen für mich so eine Art Vierfachgamber. Es liegen praktisch nochmal zwei Stämme oben drauf und ganz links nochmal einer. Und durchs Auslösen von diesem rechten Stamm löse dann praktisch die andere auch aus und die ganze Floßgasse wird geöffnet. Das ganze Wasser, wo dahinter steht, kommt in Bewegung und schiebt dann das Floß dann über das Wehr. Die
Qualle, ja, mit dem das Floß fährt.
Genau. Und ich habe noch ein besseres Bild, wo man das besser sieht. Und da wird es nochmal ganz deutlich. Also nicht nur jetzt floßtechnisch Pionierarbeit, sondern auch flussbautechnisch Pionierarbeit, technische Arbeit, ja. Reines Holzwehr. Ich habe Bilder, wo das Wehr dann so langsam am Verfall war, wo man genau rekonstruieren kann über den Verfall, wie es aufgebaut war. Heute sieht man fast nichts mehr von dem Wehr.
Und dann
ist noch so ein Gamber vorhanden.
Ja, aus Stahl.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Und dann natürlich ganz klar ist die Übertragung von unserer Floßtechnik hier nach Österreich. Und das ist das Bemerkenswerte. Nächstes Bild, und das hat also damals dann auch, ja, das war jetzt, in meinem Manuskript gar nicht erwähnt, in meinem Abzug von dem, was wir technisch gemacht haben, war das untergegangen, aber jetzt haben wir es, das ist das Hollenstein, das Kirchle, wo wir vorhin gesehen haben, das ist die Ybbs, nicht? Wo vorhin hier etwa, wenn wir Ybbs abwärts gehen, also das Wehr und das Flößertreiben war. Und das ist dieses Bergkirchle. Und wie gesagt, Ips kommt von da. Und da sehen wir im Hintergrund schon diese Alpenregion des Ötsch. Ja, und insofern können wir weitermachen. Und das, was wir es gerade von Thomas gerade nochmal bestätigt gekriegt haben, hat also auch dieser Herr damals 1869, 70 war er an der Ips gesehen und bemerkt. Der heißt also Edmund Freiherr von Berg und war also in seiner Zeit wohl ein ganz berühmter, bedeutender sogar, deutscher Forstwissenschaftler, Praktiker und Theoretiker, hat also eine Forstakademie in Sachsen begründet und hat also als die Koryphäe der deutschen Förster eigentlich gegolten. Der kam an die Ips damals, um, wie er schreibt, zu sehen, ja, das forstwirtschaftlich großartige Werk zu besichtigen, das faktisch einzig in ganz Österreich dasteht und, wie er sagt, das Erstaunen aller Fachleute erregt. Also steht einzig da, faktisch einzig in ganz Österreich und erregt das Staunen der Fachleute. Wie er weiter formuliert, was erstaunt die Fachleute, nämlich wie man die Hochgebirgswässer zum Transport des Holzes benutzt und hierdurch von einer primitiven Kohlholzwirtschaft in die reine Nutzholzwirtschaft überzugehen imstande war. Das hat also diese Straßburger Gesellschaft wohl modellhaft, vorbildhaft eben für die damalige Forstwirtschaft eben gezeigt und erkannte auch, die Traute folgt sich, den bewährten Flößermeister Abraham Koch, den erwähnt er und er sagt, wir, also ich, Edmund, Freiherr von Berg, wir haben in verschiedenen Ländern viele Flößereien gesehen, aber niemals eine so ineinandergreifende, vorzüglich organisierte Einrichtung für den Holztransport aus dem Hochgebirge wie hier in den Weidhofener Forsten, also nach dem Maler Frei, dem dicken Lob vorhin, hier nochmal von ganz kompetenter Seite ein Lob, das also, denke ich, erwähnt werden soll. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich Ihnen, Herr Koch, nicht Flößerei nochmal vorschlagen soll heutzutage, ob Sie heute Abend nicht heimgehen und denken, können wir das nicht mal wieder so machen. Gut, ich habe jetzt die Straßburger Gesellschaft ein paar Mal erwähnt. Die Gründe, warum sie 1869 aufgegeben haben, kennen wir nicht. Die haben 1869 also das ganze Unternehmen um, ja, sage und schreibe, 3,172 Millionen Gulden, umgerechnet 28 Millionen Euro verkauft. 28 Millionen, nicht die haben, also so 4,5 Millionen haben sie investiert. Die haben also vielleicht da einen sehr guten Schnitt gemacht und Käufer war also eine Aktiengesellschaft in Wien, wo also ein ungarischer Fürst der Präsident war, die Aktiengesellschaft für Forstindustrie und die hat 28 Millionen Euro also für diese Domäne Weidhofen, Wälder, Schloss, Floßrecht, Sägewerke eben investiert und diese Weidhofener Forstgesellschaft, Aktiengesellschaft für Forstindustrie, da war da in Wien 1873 eine Weltausstellung, nicht? Die hat einen eigenen Pavillon dann gehabt und hat in diesem Pavillon unter anderem eben diesen Wassertransport auf der Ips eben vorgeführt. Die haben ein Modell von der Rutsche, sie haben ein Modell vom Gestörfloß gezeigt und ich denke, die ganzen Fotos, die wir jetzt gesehen haben, die sind gemacht worden für den Zweck eben, die auf dieser Weltausstellung 1873 in Wien zu zeigen. Das heißt mit anderen Worten, die Fotos können wir datieren. Der Fotograf muss ja 1873 oder im Jahr davor eben hier an der Ips gewesen sein und das, was die Schildacher da gemacht haben, eben aufgenommen haben. Weltausstellung gibt es auch immer Prämierung, nicht? Und da hat diese Weidhofener Forstgesellschaft dann eben für diese, ja, wie es so schön hieß, beachtenswerte Verbesserung der Transportmittel und bessere Ausnutzung der Forstprodukte die Fortschrittsmedaille verliehen bekommen. Es wird also forstwirtschaftlich, also auch hier mit höchstem Lob, ob der Herr von Berg da mitgewirkt hat, weiß ich nicht, mit höchstem Lob eben nach wie vor versehen. Und dann gab es aber wieder einen Crash, der von 1873, das war also die heutige Krise, lässt grüßen, ging von der Börse aus, also eine Börse, Börsenkrisen, Börsenkrach, Überhitzung der Konjunktur und so weiter. Mit einer Wirtschaftskrise ist dann rübergeschwappt auch nach Deutschland und ist bei uns als sogenannte Gründerkrise oder Gründerkrach bekannt. Das sind in Österreich etwa die Hälfte der Banken und der Aktiengesellschaften in Konkurs gegangen und die vorhin erwähnte Weidhofener Forstgesellschaft, Aktiengesellschaft, die hat dann 1875 diesen ganzen Betrieb und Besitz, und es kommt ein bedeutender Name, an einen Baron von Rothschild verkauft. Baron von Rothschild, Albert von Rothschild, also bekannte Frankfurter jüdische Bankiersfamilie, einen Zweig in Österreich gehabt, und die waren wohl von dieser Gründerkrise verschont. Der hat also hier also diese ganze Sache, Kaufpreis habe ich mir jetzt nicht notiert, aber ich denke, es waren so 20 Millionen Euro, hat er nach heutigem Wert dahin gelegt. Und der Albert von Rothschild, nächstes Bild, der hat dann eine Bestandsaufnahme dieser Forstwirtschaft, die er da gekauft hat, machen lassen. Und da kam jetzt halt raus, nicht? Sowohl die Straßburger wie diese Weidhofener Forstindustriegesellschaft, die haben natürlich mit Kahlhieben geschafft, die haben rausgeholt aus den Wäldern, was da nur rauszuholen war, haben zwar aufgeforstet, da waren sie verpflichtet, aber offenbar hat man das in der Alpenregion dann doch nicht so schnell nachwachsen lassen können. Auf der anderen Seite, da waren mehrere Sägewerke, nicht, die mussten, vorhin gesagt, liefen Tag und Nacht, außer Sonnenfeiertags, mussten permanent mit Holz versorgt werden, und die Wälder haben das dann doch nicht mehr nach so und so vielen Jahren gebracht, und der Baron von Rothschild konnte es sich leisten, das dann zurückzufahren, und das hat dann wiederum bedeutet, dass die Concordia wird abgebrochen, alle Maschinen, Dampfmaschinen verkauft, und damit war die Flößerei an der Ips im Jahr 1880, also nach 14 Jahren, dann am Ende, weil eben der neue Besitzer jetzt nicht mehr auf diese totale, man könnte auch sagen kapitalistisch orientierte Nutzung und Ausnutzung des Waldes eben angewiesen war. Insofern ist heute dort Weidhofen an der Ips nicht das Thema immer noch eher so besetzt, ja, die haben zu viel geschlägert, nicht, die Österreicher sagen schlägern, also Kahlhiebe gemacht, nicht, die haben uns die Wälder kaputt gemacht. Gut, das waren jetzt nicht unsere Schilderauflöser, die haben es ja nur transportiert, aber insofern ist das im dortigen Bewusstsein nicht ganz so positiv verankert. Da kommen fremde, kapitalistisch orientierte Firmen, nicht, bauen da eine großartige Sache da auf, ziehen möglichst viel Profit heraus, und am Schluss blieb er eben ein devastierter und verwüsteter Wald übrig. Das ist so das, was wir dort angetroffen haben. Schade, die Flößerei hat ein Ende, und unser Abraham Koch Junior, der hat sich dann nach einer neuen Beschäftigung umgucken müssen. Sägewerk Schwellöd hat er hier entweder gebaut oder also gepachtet oder sonst irgendwie erworben. Er hat also dann bis ins Jahr 1917, bis in den Ersten Weltkrieg hinein, sich weiterhin mit Holz, Holzverarbeitung beschäftigt, und ist also hier in Weidhofen geblieben. Nächstes Bild. 1917, wie gesagt, hat er dieses Sägewerk dann an die Stadt Waidhofen verkauft. Die hat dort ein großes E-Werk gebaut und das sieht heute so aus, ist heute ein museales Schaukraftwerk, das kann man also besichtigen, und da alte Generatoren und Stromherstellung aus der Zeit der 20er Jahre also angucken. Unser Flößer-Obmann ist ja von Beruf Elektromeister, den hat es natürlich besonders interessiert, deshalb sind wir da rein. Nächstes Bild. Und was entdecken wir dort? Zur Erinnerung an den frühen Besitzer, Herrn Abraham Koch, nicht? Eine Marmortafel, die also an den Abraham Koch Junior hier erinnert. Nächstes Bild. Das sind Dokumente ausgestellt hier also. Gibt es den 11. November, heißt es, glaube ich, Abraham Koch, eine Unterschrift von ihm. Und wir können das nächste Bild angucken, als ein Schildacher, der es in der Fremde zu was gebracht hat, das ist seine Frau, die Rosina Holzmann, ebenfalls ein Bild aus dem Familienbesitz, das die Traute mir zur Verfügung gestellt hat mit den Töchtern, also Hermine und Hanni. Denke ich, er hatte noch zwei Söhne, Abraham und Johann Georg, was aus denen geworden ist, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls dieser Abraham Koch Junior, der war in diesem Waidhofen dann bis zu seinem Tod in den 1920er Jahren ein bekannter Mann, ein Chronist damals in Waidhofen, hat von ihm geschrieben, ich habe diesen aufrechten Mann noch in bester Erinnerung. Von untersetzter Figur war er mit seiner sonoren, gebietenden Stimme, die den ehemaligen Badenser verriet, und mit seinem Kaiserbart stadtbekannt und überall gern gesehen. Der Schildacher mit seiner sonoren, gebietenden Stimme, ja, das ist halt so eine Bachbrieler Stimme, habe ich mir gedacht, nicht? Das, die Schildacher Flößer, er hat deshalb Bachbrieler genannt, nicht? So hat er sich da wohl auch in dem Waidhof, er kommt ja nicht anders, eben hier ja, aufgeführt, aber stadtbekannt und überall gerne gesehen. Ich bin dann gleich am Ende, Kurzvortrag. Es ist also doch auch im Nachhinein, nachdem das alles zu Ende gegangen war, doch aus einem anderen Werk über die K&K-Monarchie, einfach was die Schwarzwälder auf der Ips durchgeführt haben, wie es da steht, ist einfach forstwirtschaftlich als großartig durchgeführte Bringungseinrichtung wird es gelobt. Man hätte eben damals geradezu kolossale, früher nahezu wertlose Holzmengen der Volkswirtschaft nutzbar gemacht. Und das würde als bedeutende forsttechnische Leistung eine bleibende Erinnerung verdienen. Ja, malerfrei, weil die Ips besteht, ist dies nie geschehen. Ehre und Achtung den Unternehmern. Ich denke, dass wir das durchaus auch hier in Schildach, wo das ganze Jahr seinen Ausgangspunkt gehabt hat, würdigen können. Nächstes Bild. Und das Ganze fing also mit diesem Foto an. Glück für uns, dass Sie es gefunden haben, irgendwo verstaut, dass Sie es dem Richtigen gegeben haben und dass das dann so weit gewandert ist, bis es dann der Richtige dann erkannt hat, was es ist. Nächstes Bild. Und wir waren vor einem Jahr dort. Und das ist die grüne Ips, nicht? Und das ist das Geröll, das ist der Vizebürgermeister von Hollenstein. Und unser Flößer-Obmann mit seiner Delegation. Und die suchen hier nach den Spuren, wo das war an jenem 1. März 1866. Michael, ich glaube, er hat es gefunden, er ist so begeistert, dass er es gefunden hat. Ich darf mich bedanken.